Ich habe gemerkt, auch in diesem Projekt, aber auch in meinem Alltag und im Gespräch mit Freundinnen und Freunden oder so, dass es gut ist, dieses Thema des nachhaltigen Verhaltens möglichst ohne moralischen Vorwurf anzugehen.
Voll motiviert. Der Musikpädagogik-Podcast von Schott Music, dem Verband Deutscher Musikschulen und Christine Thielemann.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Danke fürs Einschalten. Was hat Nachhaltigkeit mit dem Musikschulalltag zu tun? Gibt es nicht deutlich umweltschädigenderes Freizeitverhalten als ein Musikinstrument zu spielen? Sollen wir engagierten Lehrkräften, die mit ihren Ensembles, Bands oder Chören Konzertreisen machen, diese nun mit Blick auf ihren CO2-Fußabdruck verbieten? Oder gäbe es noch viel mehr Aspekte zum Thema Nachhaltigkeit, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so sichtbar sind? In der heutigen Folge von Voll motiviert habe ich eine wichtige Stimme der Musikpädagogik zu Gast, nämlich Peter Röpke, der viel, viel, viel zu sagen hat und das längst nicht nur zum Thema Nachhaltigkeit. Freut euch auf ein echt spannendes Gespräch. Hier kommt er. Hallo nach Wien. Hallo Peter Röpke. Hey, so schön, dich bei Voll motiviert dabei zu haben. Danke.
Ja, danke Christine für die Einladung. Ich bin froh, dass wir heute über dieses wichtige Thema reden und freue mich auf die nächsten Minuten oder die nächste Stunde. Whatever, wir werden sehen.
Wir werden sehen. Ich bin ganz gespannt. Wie bist du denn dazu gekommen, dich überhaupt mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Musikschule zu beschäftigen?
Ja, also als die Einladung für diesen Podcast ausgesprochen war, habe ich mich natürlich auch ein bisschen mit meiner eigenen Vergangenheit auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass vieles, was mir jetzt in dem Projekt, über das wir heute reden werden, was ein Projekt ist mit einer wunderbaren niederösterreichischen Musikschule in der Nähe von Wien, dass vieles an dem Projekt wiederkehrt, was mich eigentlich von Anfang an begleitet hat in meiner Musikschultätigkeit. Ich war ja nicht nur 30 Jahre Professor für Instrumentalpädagogik an der Wiener Musikuni, sondern davor vor allen Dingen 10 Jahre Musikschulleiter in Berlin-Wedding. Und was wir dort von Anfang an gemacht haben mit einem Team von jungen Kolleginnen und Kollegen, die mit mir gemeinsam dann quasi da angefangen haben, war nicht nur im Bereich der Musikschule zu bleiben, sondern die besondere Situation in diesem Bezirk, der damals ein problembelasteter war, sozialer Schwerpunkt war, ist es, glaube ich, heute immer noch, da eine Musikschularbeit zu machen, die diesen Bezirk beeinflusst und verändert und die sowas leistet wie eine musikpädagogische und eine kulturelle Nahversorgung.
Die kulturelle Nahversorgung, das ist doch schön gesagt, so muss das sein. Ja, wie sah denn das aus damals im Wedding?
Also wir haben über Niederschwelligkeit nachgedacht, wir haben das Üben in die Schule reingeholt, weil die Kinder aus Familien kamen, wo kaum eine Möglichkeit bestand, zu Hause zu üben. Wir haben umgekehrt dann im Ort Orte aufgesucht, wo Menschen ohnehin waren, ja, Veranstaltungsorte, Kirchengemeinden und so weiter, und haben da unsere Veranstaltung gemacht und nicht nur im eigenen Saft geschmort und so weiter.
Für Musikschulkonzerte raus aus dem Schulkontext, das ist natürlich clever.
Also da kam das alles her und dann ging das in Österreich weiter. Ich bin dann zwar Professor gewesen, habe das Fach Instrumentalpädagogik zu bewirtschaften gehabt.
Bewirtschaften.
Also zu entwickeln, Forschung und Lehre und so weiter. Aber natürlich hatte ich diesen Musikschulhintergrund und habe von vornherein mit Musikschulen kooperiert, insbesondere im Umfeld von Wien, wo das schöne Bundesland Niederösterreich ist, wo es sehr, sehr viele Musikschulen gibt und eine hohe Versorgung.
Ja, allerdings, natürlich, Niederösterreich.
Ja, wir haben einen ganz hohen Anteil bezogen auf die Bevölkerung an Musikschulplätzen. Also, wenn ich das richtig sehe, mindestens doppelt so viel wie in Deutschland. Also Österreich ist ja wirklich ein Musikschulbundesland. Und da ja, da spielten so auch Themen eine Rolle. Also was ist die Musikschule in ihrer Gemeinde? Ja? Und nicht nur, was ist die Musikschule als Musikschule im eigenen Saft schmoren. Dieses Nachhaltigkeitsthema ist dann massiv gekommen, als ich am Ende meiner aktiven Dienstzeit war in Wien. Es gab ein paar Kollegen im Institut für Musikpädagogik, das muss ich nicht gendern, weil es tatsächlich nur Männer waren, denen das Thema wichtig war. Einer davon war ein regelrechter Klimaaktivist, kann man sagen. Gleichzeitig gab es an der Universität auch eine Initiative für die grüne MDW und wir haben über Ressourcenverbrauch nachgedacht und Photovoltaik nachgedacht und grüne Energieformen nachgedacht und so weiter. Aber es war uns ziemlich schnell klar, wir müssen das Thema irgendwie auf den Boden bringen. Und wir können es nicht nur in einer Weise artikulieren, wie man es für jedwede Institution artikulieren könnte. Denn Photovoltaik kannst du auf jedes öffentliche Gebäude drauf fahren. Das ist jetzt nicht musikschulspezifisch. Und dann haben wir überlegt, wenn wir das wirklich auf den Boden bringen wollen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen einer Musikschule, die in der Nähe von Wien ist möglichst, gemeinsam aber auch mit den Eltern, gemeinsam mit der Kommunalpolitik, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern. Welche Schule suchen wir uns da? Wo kennen wir Kolleginnen und Kollegen an der Schule eh schon? Wo haben wir das Gefühl, dass die Musikschulleitung für diese Frage offen ist? Und wo haben wir auch irgendwie, wo spüren wir, dass die Gemeinde für diese Thematik offen ist? Und dann sind wir bei der wunderschönen kleinen Stadt Wolkersdorf gelandet, knapp 10.000 Einwohner, ganz zauberhaft, im Weinviertel, herrliche Gegend.
Weinviertel klingt auf jeden Fall vielversprechend.
Tolle Weine, hohe Lebensqualität. Und dann haben wir auf der Gemeindewebsite gesehen, dass sie zum Beispiel Photovoltaik überall installieren auf den gemeindeeigenen Betriebsgebäuden, aber mit diesem, ich würde mal sagen, dänischen Trick. Die Dänen machen das ja so, wenn sie irgendwo ein Windrad aufstellen in der Nähe eines kleinen Ortes, dann sorgen sie dafür, dass die Einwohner dieses Ortes die Eigentümer dieses Windrads sind.
Ach, das wusste ich gar nicht.
Und das verändert den Zugang. Da kommt also nicht irgendein großer Energiekonzern und haut dir da so ein schreckliches Windrad und verdirbt dir in die Gegend und verdirbt dir die Aussicht, sondern das ist dein Windrad, was da steht. Und das produziert Strom auch für dich und du verdienst da sowas dabei. Und das ist in Wolkersdorf ähnlich. Also du kannst dann als Wolkersdorfer Bürger aufs Feuerwehrhaus schauen und sagen, da oben sind meine Paneelen, die mir gehören. Ja? Und da kriege ich sogar was dafür. Ja? Und dann ist der Schritt zu diesem Punkt, wo man sagt, das sieht aber eigentlich ganz schrecklich aus, wobei es ja gar nicht schrecklich aussieht, ist er relativ ferne liegend, ja? Weil man quasi eine Ownership hat, weil es einem gehört. So. Das ist Wolkersdorf. Und die Stadt wird noch viel zu sagen, die ist in vielen Klimabündnissen drin, hat einen irrsinnig aktiven Umweltstadtrat, der Bürgermeister ist offen. Hat alles gepasst und schon ging's los. So, jetzt habe ich lang geredet, aber das war quasi der Weg zu diesem Projekt.
Jetzt hast du ja selbst gerade schon so schön gesagt, die Photovoltaik, die kann man auf jedes andere Dach auch montieren. Aber das alleine macht ja eine Musikschule noch nicht per se so wahnsinnig nachhaltig, wenn es da so ein Photovoltaikdach gibt.
Nicht wirklich, ja.
Gibt es noch andere Aspekte der Nachhaltigkeit, die dort an der Musikschule Wolkersdorf gelebt werden?
Ja.
Erzähl, Peter.
Das war dann die Recherche, die wir getrieben haben, wie mit diesem Thema in unserer Domäne umgegangen wurde. Und ich habe dann zum Beispiel sehr aufmerksam studiert, den hochkompetenten Vortrag vom Kollegen Tessenwitz, diesem Unternehmensberater auf dem VDM-Kongress.
Spannend.
War es in Leipzig?
Ja,
was
ich weiß Leipzig
es gar nicht.
Oder Kassel?
Er hat mir jedenfalls alle seine Unterlagen geschickt und seine Folien.
Auf den VDM-Kongressen gibt es ja immer eine umfangreiche Kongressdokumentation und die Unterlagen von Stefan Tessenwitz, die werde ich auf jeden Fall in die Shownotes stellen. Werft ruhig wieder einen Blick rein, es lohnt sich. Und wenn ihr euch schon durch die Shownotes klickt, dann teilt unseren Podcast doch mit eurem Netzwerk und lasst als Bewertung gerne einen vollen Sternenhimmel für uns da.
Dieser Podcast wird gesponsert von der professionellen Musikschulverwaltungslösung iMichael. Die perfekte Software für deine Zukunft mit integriertem Chatbot und KI-Assistent. Stell dir vor, du kannst mit iMichael sprechen und sagst einfach nur, zeige mir alle Schüler, die älter als 30 sind und erstelle eine Statistik. Und der KI-Assistent erledigt das für dich. Mit iMichael hebst du deine Musikschule auf ein völlig neues Level. Über 270 Musikschulen setzen auf iMichael. Wir freuen uns auf dich und wünschen weiterhin viel Spaß im Podcast.
Aber Peter, wir waren stehen geblieben beim Tessenwitz-Vortrag und seinen Ideen zur Nachhaltigkeit. Wie ging es weiter in Wolkersdorf?
Ich kenne jeweils diesen Vortrag, der ist inhaltsreich, der ist gut argumentiert. Und er läuft dann darauf raus, dass im Rahmen des deutschen Nachhaltigkeitssiegels Unternehmen aufgefordert werden, jährliche Nachhaltigkeitsberichte vorzulegen, was auch getan wird. Also die größten deutschen Unternehmen machen das ungefähr zur Hälfte, dass sie einmal im Jahr einen ausführlichen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen. So.
Okay, stelle ich mir herausfordernd vor für eine kleine Musikschule. Aber sicher gut, sich mal zu hinterfragen.
Alles toll. Dann stelle ich mir aber meine kleine Musikschule vor im Weinviertel. Und die ist nicht mal die kleinste. Hat 450 Semesterwochenstunden, hat einen Leiter, der jetzt seit kurzem auch sowas wie eine administrative Unterstützung hat. Davor hat er alles allein im Büro gemacht.
Ja, aber das ist schon häufig so an kleinen Musikschulen. Das macht es ja auch wieder schlank und günstig.
Und stell mir vor, der soll jetzt jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht fertigen, der alle Dimensionen von Nachhaltigkeit umfasst. Das ist natürlich einigermaßen unrealistisch.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Da könnte er sich dann vielleicht mit einer KI behelfen, aber das ist dann ja schon wieder nicht mehr nachhaltig.
Nicht weil wirklich.
Diese ganze KI-Geschichte natürlich so unendlich viel Ressourcen frisst.
Ja.
Die ganze Energie, die dafür das Training verwendet wird oder die für die Kühlung der Datenzentren genutzt wird, das ist einfach unvorstellbar.
Du sagst es. Wie sagt man, eine KI-Anfrage, glaube ich, 15 Mal so viel wie eine normale Google-Anfrage. Ne? Ja. Also deswegen auch diese amerikanischen Investitionen in die KI sind im Augenblick vor allen Dingen Investitionen in die Energie, die Serverparks. Ne? Weil das so viel Energie frisst. Ja. Ja.
An dieser Stelle ein kleiner Einschub. Ich habe das nämlich mal für euch recherchiert. Künstliche Intelligenz gilt zwar als technische Revolution, doch der ökologische Fußabdruck ist mehr als erschreckend. Allein das Training eines großen Sprachmodells oder das Updating auf eine neuere Version kann schnell mehrere hunderttausend Kilowattstunden Strom verbrauchen. Jede einzelne KI-Anfrage, das hatte Peter Röpke ja gerade schon erwähnt, benötigt im Vergleich zu einer einfachen Suchmaschinenanfrage im Web ein Vielfaches an Energie. Und besonders erschreckend für mich, zu der ganzen Sache kommt noch der Strombedarf für die Kühlung dieser riesigen Rechenzentren, die ja, Stand heute, Dezember 2025, häufig in den USA stehen. Und in den USA entstehen dafür auch gerade bereits riesige neue Gaskraftwerke, um diesen erhöhten Strombedarf überhaupt liefern zu können. Und hier kommt nochmal ziemlich erschreckend für mich die Stromverbrauchsprognose. In den USA verbrauchten Rechenzentren 2023 etwa 4,4% des gesamten Strombedarfs des Landes und dieser Anteil könnte bis 2028 sogar auf 6,7 bis, haltet euch fest, 12% anwachsen. Die Quelle für diese Prognose, die habe ich euch in die Shownotes gestellt. Das ist ein offizielles Dokument der US-amerikanischen Regierung. Ja, soweit, so erschreckend für mich, was alles so dahinter steht bei der KI-Nutzung, die wir doch einfach sehr häufig feiern. Aber jetzt erstmal zurück zu meinem Gespräch mit Peter Röpke. Das hatte nämlich echt noch rasante Wendungen drin.
Unser Freund Bernhard König, der dieses tolle Buch geschrieben hat über Musik und Klima und viel veröffentlicht hat, sagt an der Stelle immer, das Internet stinkt. Zitierte einen Aufsatz, den es dazu gibt, also wo einfach der Energiebedarf des Internets nachgemessen wird. Das ist, sagen wir mal, für den normalen Verkehr, auch für ein Zoom-Meeting, wie wir das jetzt haben, ist das alles noch im Rahmen. Und wenn dann auch irgendwie die Plattform mit grüner Energie beliefert werden, geht es ja eh. Aber bei KI sprengt das jeden Rahmen, weil der Bedarf schlagartig 10 bis 15 Mal höher ist. Ne?
Ja. Ja, Bernhard König, Musik und Klima, gutes Buch, dicker Wälzer. Hatte ich neulich auch schon in der Hand und werde ich mir möglicherweise zu Weihnachten schenken lassen. Ist ja mal innovativ. Mein Gatte findet in diesem Jahr in den Podcast-Shownotes mein Wunschzettel. Aber wie sind wir denn jetzt nochmal auf das Thema KI gekommen, Peter?
Weil wir sind auf die KI gekommen, weil die Antwort auf die Frage, kann eine kleine Musikschule, eine normale Musikschule einen jährlichen Nachhaltigkeitsbericht liefern, angesichts ihrer ohnehin begrenzten administrativen Kapazitäten, schien mir etwas unrealistisch. So, dann habe ich geschaut, was die Kollegen von der Schulmusik machen. Da gibt es ja auch ein bisschen was. Ne? Und da gibt es dann so Beiträge, dass man eben im Unterricht sich mit Liedern beschäftigen sollte dazu oder mit Videos dazu. Und ich weiß nicht, Christine, ob du das kennst, es gibt ein ganz berühmtes, viel angeklicktes Video auf YouTube mit Enrico Einardi, The Arctic Elegy.
Ja, doch klar.
Das kennt, glaube ich, jeder. Ne? Also selbst wenn er nicht weiß, was da genau ist. Wo der auf dieser schmelzenden Eisplatte durch die Arktis gleitet und das schmilzt ihm natürlich weg. Noch hält der Flügel, auf dem er spielt. Und im Hintergrund darbt der Eisbär sozusagen. Ne? So. Und ich habe mir gedacht, okay, also die Thematisierung von Klimawandel jetzt in musikalischen Formaten, ja, also bis hin zu Musicals und weiß ich nicht was, ist jetzt aber auch nicht der Alltag des Klavierunterrichts. So.
Da ist was Wahres dran, Peter. Da haben wir noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel.
Genau. Also das heißt, Photovoltaik, Wärmedämmung, grüne Energie ist nicht spezifisch. Nachhaltigkeitsbericht ist unrealistisch. Es äußerlich zum Thema zu machen in Liedern, Projekten, Musicals, ist auch nicht unbedingt der Alltag von unserer Arbeit. Ja. Also was ist es dann und wie bringen wir es auf den Boden? Und was der Urknall war für uns, oder sagen wir die Initialzündung, war ein Workshop, wo die Gemeindepolitik anwesend war, wo die SchülerInnen vertreten waren und die, zum Beispiel auch die Fahrradbeauftragte der Stadt, sowas gibt es da
echt?
Tatsächlich.
Sowas gibt es da und ich dachte, sowas gäbe es nur im wunderbaren Tübingen.
Nein, auch in Wolkersdorf im Weinviertel. Und dann waren Lehrkräfte da und die Schulleitung war da und wir drei von der Musikuni waren da und irgendwann, und das kam ganz stark von den Schülern, die gesagt haben, hey Leute, ist für uns die Musikschule überhaupt ein Begegnungsraum? Ist es ein Ort, wo ich Lernwelten antreffe, Musizierwelten antreffe, ja, und Lebenswelten antreffe, Begegnungswelten antreffen? Und eine Schülerin sagte zum Beispiel, ich will einen Raum, wo ich mit anderen Leuten jammen kann, wo ich auch alleine üben kann. Und was ist denn mit Möglichkeiten, wenn ich auf eine Probe warte nach dem Unterricht, dass ich meine Hausaufgaben noch erledige? Also mag ich mich in diesem Gebäude aufhalten? Mhm. Und dann haben wir überlegt, wie muss ein Musikschulleben, ein Unterrichtsleben, überhaupt das Musikschulleben gestaltet sein, dass die Schülerinnen und Schüler sich einfach viel mehr in der Musikschule aufhalten und dass das dann sozusagen ganz schnell auch ressourcenschonend ist, liegt hier auf der Hand.
Jetzt bin ich gespannt.
Also wenn Musikschule ein Betrieb ist, wo im 25-Minuten-Takt in Österreich, in Deutschland sind es dann eher die 30 Minuten, die Schüler reinkommen und wieder rausgehen und wieder reinkommen und wieder rausgehen.
Lass mich raten, vorne die Elterntaxis vors Haus fahren?
Ja, die dann teilweise nicht mal den Motor abstellen, damit sie es warm haben die halbe Stunde.
Ja, ist doch verständlich, oder?
Dann brauche ich ja nicht über Fahrgemeinschaften nachdenken, weil dann bringt jeder sein Kind und bringt es nach 30 Minuten wieder nach Hause.
Ja, stimmt schon.
Aber gesetzt mal, die sind den ganzen Nachmittag da und haben diese Möglichkeiten, die diese eben erwähnte Schülerin eingefordert hat, dann kann ich überhaupt mal ernsthaft darüber nachdenken, wer bringt denn die Kinder um 3 und wer holt sie um 5:30? Ja?
Stimmt natürlich.
Und habe, sagen wir mal, den Fahrtbedarf auf 1/4 reduziert. Ja? Und dann kann ich auch ernsthaft die Schüler anregen und sagen, jetzt könnt ihr auch um 5:30 gemeinsam zum Bus gehen. Also das öffentliche Verkehrswesen auch in diesem kleinen Ort ist gar nicht so schlecht. Die S-Bahn ist nicht weit weg. Aber allein im Dunkeln, im Winter dahin gehen, traue ich mir nicht. Wenn ich mit 3, 4 Kollegen das mache, ist das schon wieder was anderes.
Und es gibt ja auch durchaus Instrumente, die ließen sich auch auf dem Fahrrad transportieren.
Ja, genau. Und dann nahm diese Diskussion so eine Richtung, dass wir gesagt haben, man muss eigentlich über die internen Strukturen, über die tägliche Arbeit nachdenken. Man muss auch überlegen, wie ist dann Unterricht verbunden mit vielfältigen Formen von Ensemblearbeit, von Community, ja, also musikalischer Community. Und dann eben auch die Frage, wo ist eben der Raum, wo ich üben kann? Die Frage, was ist das für ein Gebäude? Mag ich mich in dem aufhalten zum Beispiel? Ne? Mhm. Und das war in Wolkersdorf ganz interessant. Die haben ein Schloss übernommen vor 12 Jahren, glaube ich. Mhm. Ein tolles Gebäude, ja, beeindruckend.
Aber jetzt nur mal so unter uns. Schloss klingt natürlich nach ein bisschen intensivem Heizungsbedarf, oder nicht?
Ja, und das Schloss, außerdem war das Schloss bis dahin genutzt worden vom Amtsgericht und der Steuerbehörde.
Gut.
Und ich weiß noch, als sie vor 2, 2,5 Jahren da angefangen haben, sah es auch noch so aus. Du bist durch kahle Gänge gegangen und zugige Gänge, ja, kalte Gänge, und an den Zimmern waren nur so Ziffern irgendwie. Ne? Also da hätte jetzt immer noch, weiß ich nicht, der Steuerbeamte Meier sitzen können, statt der Klavierlehrerin Müller oder so. Mhm. Die Blockflötenlehrerin, die immer schon gearbeitet hat an so einer Community, wo die Kinder immer schon sich viel aufgehalten haben, die hat ihre Kinder am Eingang abgeholt, weil die Kleinen haben sich durch diese Gänge nicht getraut, weil sie dachten, da kommt dann das Schlossgespenst oder keine Ahnung. Sie können sich verlaufen. Ja.
Wir Blechbläser kennen leider das Gefühl immer im Hintersten und dunkelsten Kellerraum unterrichten, ja, oder üben zu müssen. Genau. Da kannst du an manchen Orten auch wirklich länger nach bisschen schönem Ambiente suchen.
Ja, aber jedenfalls war da auf einmal war der Punkt gefunden, ne? Wo wir gesagt haben, lass uns mal reden, wie schaut die tägliche Arbeit konkret aus? Ist das eine Arbeit, die die Musikschule ganz anders im Leben der Kinder platziert, die also somit dann auch einen Einfluss hat auf ihr Bildungsverhalten, die ein Stück wegführt von dieser Idee, ich hole mir da meine Stunde ab und das war's dann, vielleicht übe ich auch nochmal und nächste Woche hole ich mir wieder eine Stunde ab oder so, sondern die, ja, Lern-, Musizier-, Begegnungsräume installiert. Mhm. Und auf dieser Grundlage dann konnte man Briefe an Eltern schreiben, wo man zu Fahrgemeinschaften auffordert. Auf dieser Grundlage hingen plötzlich die Fahrpläne des öffentlichen Personennahverkehrs im Gang. Auf dieser Grundlage haben wir angefangen, das Haus umzugestalten. Mhm. und auch die Beziehung zur Gemeinde neu zu definieren. Also das wäre das ganze Thema auch so kulturelle Nahversorgung. Wie wirkt die Musikschule in die verschiedenen Veranstaltungsstätten der Gemeinde rein? Also wie bereichert sie das Gemeindeleben und so?
Musikschulmodell anreichern, finde ich gut. Fahrgemeinschaften, wenn es sich ergibt und ich dafür nicht in irgendeine WhatsApp-Elterngruppe eintreten muss. Aber funktionierende Öffis, bin ich so richtig im Fanblock. Jetzt habe ich aber an Peter Röpkes Beitrag Nachhaltigkeit im Musikschulalltag in der Üben und Musizieren 525 noch von drei sehr spannenden Nachhaltigkeitsprinzipien gelesen. Diese gab es in einer Publikation des BUND und ich habe sie euch in die Shownotes gestellt. Das wisst ihr ja bereits, dass es da immer viel Interessantes für euch zu finden gibt. Und ich habe Peter natürlich in unserem Gespräch nach diesen drei Prinzipien gefragt.
Ja, und dann ergab sich, das wäre jetzt der nächste, wie sagt man so, könnte man sagen, theoretischer Schritt, dann ergab sich, dass beim Studium von Klimapolitik wir auf drei Prinzipien stießen und dachten, ha, eines davon ist genau das, was wir jetzt fokussieren bei diesem Projekt. Also jetzt kommt so ein bisschen Hintergrund, also es gibt die Effizienz natürlich als Prinzip. Also ich nutze vorhandene Energie einfach besser. Ich dämme Häuser zum Beispiel, ja. Das ist das klassische Beispiel. Es gibt das Thema der Konsistenz. Ich etabliere zusammenhängende neue Energiekreisläufe mit anderen Energien. Also das wäre so Umstellung der Industrie, ja, E-Mobilität und solche Dinge. Das wird gern vergessen, es gibt das Thema der Suffizienz. Und während die ersten beiden ganz stark mit Technologien zu tun haben und auch damit, dass diese Technologien vorhanden sein müssen, geht es bei der Suffizienz ums Verhalten. Also wie verhalte ich mich ressourcenschonend? Und da steckt in diesem Begriff drin, sufficere lateinisch heißt genügen. Wir kennen das im Englischen, sufficient. Wenn etwas sufficient ist, dann reicht es. Und dann ist es gut genug. Mhm. Ja, und das muss man aber ganz deutlich sagen, da geht es nicht um Verzicht, ja, also so Askese und ich zwinge mich jetzt dazu, auf Dinge, die mir eigentlich Freude machen, zu verzichten, sondern ich überlege, wie lebe ich mein Leben, dass es ein gutes Leben ist, aber dass es gleichzeitig die Ressourcen schont. Und das sind so Themen wie Lebensmittel wegwerfen. Ja. Muss der Kühlschrank zu voll sein, wenn ich 40% in den Müll haue danach? Ja. Das ist so Thema wie, das ist ja jetzt mit Shein und Temu irgendwie das große Thema, muss ich so unendlich viel Kleidung bestellen? Und man weiß, 80% werden überhaupt nie angezogen. Die fliegen gleich umstandslos in den Müll oder so. Ja. Also ich brauche das einfach nicht. Ja. Weil wenn ich mich beschränke, ist es immer noch gut und vor allen Dingen gut genug. Ja. Das ist Urlaubsverhalten. Muss ich so viele Fernreisen machen, da gibt es nicht auch herrliche Ziele in der Umgebung und so. Ne?
Ja, mit dem Fahrrad durchs Weinviertel vorbei an der Musikschule Wolkersdorf, dem kulturellen Nahversorger der Region.
Ja, und jetzt auf unseren Bereich umgelegt, also spielt die Musikschule einen Platz, einen wirklich großen, nimmt sie einen großen Platz im Leben der Schülerinnen und Schüler ein und ist dann etwas, was für sie gut ist und was in ihrem Kultur- und Freizeitverhalten eben wirklich dann ja ein gutes Leben ausmacht. Ne? Und gleichzeitig ein maßvolles, weil man nicht von einer Aktivität zur anderen hüpft. Ne? Und nach dem 25 Musikschule in den Auto mit laufendem Motor springen, um gleich das nächste wahrzunehmen und so weiter. Ne? Und das ist eigentlich so der Kernansatz gewesen, zu sagen, technologische Lösungen, ja, können wir für die Musikschule auch anwenden, ist aber nicht so spezifisch. Aber wenn wir von unserer alltäglichen Arbeit ausgehen, wenn wir vom Veranstaltungsangebot der Musikschule ausgehen, dann kriegen wir diesen Konnex zum Thema der Suffizienz. Da können wir was tun. Ja? Das rettet als solches nicht die Welt. Und mir liegt es auch völlig fern zu sagen, die Weltrettung hängt von meinem privaten Verhalten ab. Da kann man ja gewaltig in die Falle gehen. Also das hätten die großen Konzerne gerne, dass wir alle nur denken, es hängt von uns individuell ab. Ne?
Was mir beim Stichwort Nachhaltigkeit und Fairness, Fairtrade im Alltagsleben auch immer so wichtig ist, ist so eine Haltung zu leben und sie auch ganz aktiv den Schülerinnen und Schülern zu zeigen und sie, wo immer nötig, dann auch mal zu kommentieren. Ich muss dir eine Anekdote erzählen, das ist mir kürzlich im Musikschul-Teamraum passiert. Da steht bei uns ein Kopierer. Abgase sicherlich nicht gesund für uns da im Teamraum, aber gut, ist jetzt mal so. Da komme ich kürzlich in diesen Teamraum und da steht Kollegin, Klavierunterricht gibt sie, steht mit ihrer Fairtrade-Banane in der Hand am Kopierer und kopiert eine komplette Klavierschule von der ersten bis zur letzten Seite. guckt mich groß an und sagt, ach, willst du auch noch eine Kopie machen? Ich hab's ein bisschen eilig. Die Mutter von der Schülerin, die das hier braucht, die steht draußen auf dem Parkplatz. Ich sag, ja, hab ich gesehen, der schwarze SUV mit laufendem Motor da vorne. Ja, genau die, sagt sie. Muss dir ganz ehrlich sagen, in so einer Situation kriege ich Puls. Ich werde ja ganz selten mal richtig deutlich, aber ich habe ihr sehr unmissverständlich klargemacht, dass sie mit ihrem Handeln Kolleginnen und Kollegen, die Noten herausgeben, betrügt. Und zwar um den Lohn für ihre künstlerische Leistung. Und die Verlage natürlich gleich noch mit. Aber die SUV-Mutti hat es ja wahrscheinlich nicht so dicke und muss ja auch von irgendwas ihren Kaffee bei Starbucks bezahlen können. Fairtrade natürlich. Sorry, Peter, das musst du mal raus hier.
Ja, das ist nur verständlich. Und ich meine, wir kennen die Debatten um Spotify zum Beispiel, ne? Also wie diese Plattformen auch also Spottbeträge ausschütten an die Leute, die das herstellen.
Deshalb heißt es ja auch Spotify.
Andererseits braucht sie die Plattform überhaupt noch verbreitet zu werden, aber ja, man kann nicht wirklich davon leben, ne? Ja. Und dieses Thema, also Respekt vor dem Urheberrecht, Respekt vor denen, die geistige Leistung vorbringen. Ich kann mich gut erinnern, ich bin ja noch zur Zeit Musikschulleiter in Berlin gewesen, wo das mit dem flächendeckenden Kopieren überhaupt erst aufkam. Ja? Da hatten wir ja noch kein Internet und keine digitalen Möglichkeiten. Und also Kopierer war ja damals schon die technologische Sensation.
Das ist ja praktisch unvorstellbar heute.
Damals hat die GEMA dann zur Aktion gesetzt. Ich weiß das noch. Ich habe damals meine Lehrkräfte damit geschockt. Die haben ein Chorwochenende hochgenommen.
Oh.
Und haben einfach kontrolliert, was hatten die Chorsängerinnen und Sänger in ihren Mappen. Und das waren natürlich weitgehend illegale Kopien. Ja.
Für sowas gibt es natürlich heute die VG Musikedition. Das ist ja auch schon mal eine gute Sache. Aber ich finde es erstmal schön, dieses haptische Erlebnis auch umzublättern und dann natürlich auch das Wissen, hey, ich habe hier eine Ausgabe im Original liegen von A bis Z und ich kann hier wirklich drin blättern, ich kann stöbern, ich kann entdecken und ich zeige denjenigen Menschen gegenüber Respekt, Fairness und Wertschätzung, die sich die Arbeit gemacht haben und die ja auch die Urheber dieser schönen Ausgaben sind. Ach, atmen, einatmen, ausatmen, weiteratmen, Frau Thielemann. Eine Alternative wäre natürlich noch digitale Noten zu kaufen, aber hier bin ich gar nicht wirklich sicher, ob du da ökologisch gesehen auch so die Nase vorn hast, denn auch so ein iPad braucht ja Strom aus einer Steckdose, oder? Und die auf Papier gedruckten Bücher und Noten, die halten im Zweifel ein Leben lang und sind schnell recycelt.
Unser Gespräch nimmt jetzt so eine Richtung, das ist vielleicht ganz interessant, das auch mal anzusprechen. Ich habe gemerkt, auch in diesem Projekt, aber auch in meinem Alltag und im Gespräch mit Freundinnen und Freunden oder so, dass es gut ist, dieses Thema des nachhaltigen Verhaltens möglichst ohne moralischen Vorwurf anzugehen. Weil, ich gehe mal einen Schritt zurück. Also wir kennen ja alle dieses Prinzip des CO2-Fußabdrucks.
Ja, ja.
Das ist ja sehr kompliziert zu berechnen.
Okay.
Das ist etwas, was in der Ökologiebewegung der 90er Jahre entstanden ist. Und es ist gepusht worden dann als Möglichkeit, den individuellen Fußabdruck zu berechnen mit entsprechenden Tools im Internet. Es ist gepusht worden vom BP.
Na, siehe da, der Wolf im Schafspelz.
Ja, also es ist sozusagen in die Welt gekommen, es hat sich verbreitet durch die Marketingmaßnahmen eines großen Ölkonzerns, der damit natürlich eine Möglichkeit ergriffen hat, die Verantwortung für den Klimawandel zu privatisieren und jedem Einzelnen von uns in die Schuhe zu schieben.
Oh ja.
Und in der Folge, und das bestimmt ja oft die Diskussion immer noch, in der Folge hast du dann so eine Privatisierung dieser Verantwortung für die Frage der Bewohnbarkeit des Planeten, um die es ja letztlich geht, und dem Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Wo man dann denkt, mein Gott, der Typ vor mir beim Edeka haut sich da 10 Schweinenackensteaks aufs Bein.
Na dann, guten Appetit.
Hat der nicht kapiert, dass der Fleischkonsum die Erde ruiniert, ja? Und dann kriegst du mit, dass dein bester Freund eine Fernreise macht auf die Malediven und denkst, was bist denn du für ein Ökoferkel oder so, ja? Also du hast völlig recht. Das Pad ist nicht automatisch den kopierten Noten überlegen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass man von dieser Vorwurfsebene wegkommt oder so, ja. Und man merkt ja dann auch, wenn dann noch die Politik eingreift und jetzt auch über Regularien sozusagen das private Verhalten zu beeindrucken versucht, dann hast du halt die Debatte ums Heizungsgesetz und den Beginn des Niedergangs von Robert Habeck, ne? Und die Bild-Zeitungskampagne, der Heizungshammer. Und dann hast du diese völlig verrückte Situation, dass in einer riesengroßen Mehrheit der Menschen auch in Deutschland der Meinung ist, es muss was getan werden. Und die riesengroße Mehrheit leugnet nicht den Klimawandel. Also eine Grundeinstellung ist das da, ja. Und auch in diesen Zeiten, wo der Krieg in der Ukraine dann vielleicht wichtiger wird.
Der ja auch durchaus CO2-intensiv ist.
Ja, und die russischen Irritationen wichtiger werden und die Inflation wichtiger wird und die Bezahlung der Stromrechnung wichtiger wird.
Oh, Schweißperlen auf der Stirn.
Das Thema ist immer noch da, das lässt sich belegen. Das Klimawandelthema ist überhaupt nicht weg im Bewusstsein der Leute. Ne? Aber sie haben es halt nicht gern, wenn man ihnen Vorschriften und Vorwürfe macht. Und da gibt es diese berühmte Studie von Steffen Mau, dem Soziologen von der Humboldt-Uni in Berlin, der sagt, es ist ein großer Unterschied zwischen grundsätzlichen Überzeugungen und dem, was er die Triggerpunkte nennt. Also du kannst messen, 90-95% sagen, es gibt Klimawandel, es muss was getan werden. Mhm. Aber wenn dann der Habeck ein Heizungsgesetz macht, wo dann die Leute denken, ich muss jetzt meine Ölheizung sofort rausreißen, ja, werde bestraft dafür, dass ich die im Keller habe, dann hast du so einen Triggerpunkt von Bevormundung und von Ohnmacht und so, ja, und dann kippt das, obwohl du ja grundsätzlich absolut der Meinung bist, dass was getan werden muss gegen den Klimawandel. Ne?
Heißes Eisen, das Thema. Aber sag mal, Peter, wie kommen denn da jetzt eigentlich die Musikschulen wieder ins Spiel? Wie kriegen wir denn jetzt wieder die Kurve zurück?
Ja, das kann ich nicht sagen, das ist nämlich ganz eng damit verbunden. Also ich habe das erlebt, wir sind in die erste Lehrerversammlung gegangen und hatten vorher etwas gemacht in Zusammenarbeit mit der Wiener Universität für Bodenkultur. Wir haben den Ressourcenverbrauch in der An- und Abreise zur Musikschule gemessen.
Na, da bin ich ja mal gespannt.
Da gab es ein Tool, das haben die in Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen entwickelt, wo dann in Wolkersdorf alle Eltern und alle Familien auf die Spur gesetzt wurden und aufschreiben mussten, wie komme ich zur Musikschule, wie groß ist die Entfernung und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, wir sind auf 200.000 Kilometer gekommen im Jahr.
What?
In einer kleinen Gemeinde, wo die Leute eh nicht so weit weg wohnen. Ne? So. Mhm. Und natürlich, wie immer bei solchen Umfragen, sind die meisten Fahrten unter 5 Kilometer. Ja? Also wo du wirklich denkst, könnte auch anders sein. So, diese Umfrage hat aber jetzt nicht irgendwie zu einer Riesenbegeisterung für das Projekt geführt, sondern auf der ersten Versammlung mit allen Lehrkräften, wo ich war, hatte man eher das Gefühl, die fühlen sich jetzt irgendwie ein bisschen angeschüttet. Ne? So. Also angegriffen, weil da hatte gleich jemand gesagt, ich komme da mit 5 Instrumenten zur Musikschule, ja, wie soll ich das denn machen ohne Auto oder so? Ne?
Ja,
so.
Das stimmt schon. Und gerade wenn irgendwie der ÖV noch nicht richtig läuft oder auch die Musikschule so ungünstig liegt, dass du sie gar nicht mit ÖV erreichen könntest oder vielleicht auch zu Fuß, gibt ja auch durchaus Musikschulen, die liegen direkt neben der allgemeinbildenden Schule, finde ich ja auch praktisch.
Ja.
Und dann kann ich mir natürlich schon gut vorstellen, dass du da als Eltern auch ein bisschen verschnupft reagierst, wenn du denkst, du tust jetzt hier deinem Kind was Gutes und meldest es zum Musikunterricht an und hinterher darfst du erstmal Fahrtenbuch führen und musst dir ja dann vielleicht auch den Vorwurf gefallen lassen, hey, die 5 Kilometer bist du aber jetzt mit dem Auto gefahren,
ja,
vielleicht
genau.
Weil du deinen Kindern auch was Gutes tun wolltest und vorher noch mit ihnen Hausaufgaben gemacht hast und dann wenig Zeit hattest.
Genau.
Also als Musikschuleltern würde ich jetzt mal unterstellen, bist du in den allermeisten Fällen ja sowieso engagiert mit deinen Kindern.
Genau. Und als dann dieses Schlüsselerlebnis war, lasst uns doch über das Gebäude nachdenken, dass man sich da wohlfühlt. Lasst uns darüber nachdenken, wie gestalten wir Unterricht, dass er eben nicht nur in der Abfolge von Einzellektionen besteht. Wie gestalten wir Unterricht, dass sich Ensemblearbeit und Unterricht miteinander vermischen.
Mhm.
Ja? Wie gestalten wir Unterricht, dass eine soziale Dynamik entsteht in der Instrumentalklasse, weil die Kinder nicht nur einzeln abgefrühstückt werden, ne? Weil die sich auch gegenseitig inspirieren, weil die sich gegenseitig anschieben, weil die sich gegenseitig motivieren. Mhm. Und wenn das dann dazu führt, dass, weiß ich nicht, die Anreise und Abreise zur Musikschule sich ändert, zum Beispiel, ja, dann haben wir aber zunächst mal darüber geredet, wie der Unterricht besser wird. Ja?
Mhm.
Und jetzt kann ich eigentlich fast schon der Schlusspointe vorgreifen. Die Schlusspointe ist, ich weiß nicht, ob du Harald Welzer kennst, der hat diese Institution Future 2.
Ja, sag mir was.
Und Harald Welzer ist ja ein recht bekannter deutscher Soziologe, der auch viel publiziert. Der Welzer hat mal gesagt, vielleicht wäre es am besten für die Klimadebatte, wenn wir nicht über die schmelzenden Eisberge und die sterbenden Eisbären reden und wenn wir nicht über den Untergang der Welt reden, sondern wieder, wenn wir darüber reden, wie unser Leben besser wird.
Das ist natürlich clever gedacht.
Wie wird unser Leben besser? Also, ich bin doch für Klimamaßnahmen deswegen oder auch jetzt Klimaanpassung in Städten, weil ich möchte, dass das Leben in einer sommerlichen Stadt besser wird. Eine Stadt, die grüner ist, wo ich Wege mit dem Fahrrad zurücklegen kann, weil es fantastische Fahrradwege gibt, wo das öffentliche Nahverkehrswesen aufgestellt ist, ist eine schönere Stadt. Ja.
das und vor allem eine Stadt, wo du dich im Sommer überhaupt noch aufhalten kannst, weil sie so begrünt und beschattet ist, dass es auch noch einigermaßen von den Temperaturen her auszuhalten ist.
Richtig. Ja. Und ich meine, wenn ich von Köln nach Frankfurt nicht fliege, sondern mit der Bahn fahre, wobei Bahn ist bei euch in Deutschland natürlich ein heikles Thema, ich weiß. Also sagen wir mal Österreich, wenn ich nicht von Salzburg nach Wien fliege, sondern mit der österreichischen Bundesbahn fahre.
Man kann von Salzburg nach Wien fliegen?
Ja, natürlich. Man kann auch von Graz nach Wien fliegen.
Ich glaube, da wird sich meine Generation nicht trauen, eine Instagram-Story drüber zu machen über so einen Flug.
Aber es ist einfach schöner, mit der Bahn zu fahren, oder?
Zumal in Österreich, wo die Bahn da doch meistens super sauber und auch pünktlich ist. Viel schöner mit der Bahn.
Viel schöner.
Außerdem gibt es natürlich in Dons Bordrestaurant richtig, richtig guten Kaffee.
Ja, ganz genau. Ja. Also was ich andeuten will, Welzer sagt, das geht ums bessere Leben. Also wir denken über all diese Dinge nach. Ja, natürlich sollen die Eisbären überleben und natürlich soll das ganze Eis nicht schmelzen und die ganzen Gletscher und so weiter, ja, um bei diesem Thema zu bleiben. Aber in Wahrheit, uns als Menschen geht es um ein besseres Miteinander, ein besseres Leben. Ja.
Da sind wir Menschen einfach schon ganz schön bequem. Und wenn es bequemer ist, mit der Bahn zu fahren und man so schnell und ausgeruht ans Ziel kommt, vielleicht noch gearbeitet hat, ja, dann machen wir das doch. Aber in Deutschland gibt es ja noch eine kleine Herausforderung. Ja, aber zurück zu den Musikschulen.
Wenn wir nachdenken, und das ist jetzt im Zuge des Projekts deutlich geworden, was machen vor allen Dingen die erfolgreichen Lehrkräfte in der Musikschule? Das sind alles die Leute, die das nicht als Dienstleistungsbetrieb sehen, sondern die Lebenswelten gestalten, mit ihren Schülern und für ihre Schülern. Und aus dieser Dynamik heraus, ja, da fährt man so eine ganze Klasse zu Prima La Musica, heißt das bei uns, bei euch heißt das Jugendmusiziert, und dann gewinnen die mal kurz alles. Ja. Aber nicht, weil sie da gedrillt werden auf dem Wettbewerb hin, sondern weil in der einzelnen Instrumentalklasse so eine unglaublich hohe Lerndynamik ist, die ganz stark damit zusammenhängt, dass die halt nicht dienstleistungsmäßig einzeln bedient werden, sondern dass in der Klasse diese Lerndynamik entsteht.
Ja. Ja, die liebe Klassendynamik. Wir hatten ja auch mal eine Folge zum Thema Jugend musiziert und zwar ist das, glaube ich, die 36. Da haben Gudula Rosa, Blockflötenpädagogin und Blockflötistin und Blockflötenpädagogin und Simone Rienicker-Meyer, sie ist Geigerin, Geigenlehrerin in Stuttgart an der Musikschule, die haben davon erzählt, wie sie erfolgreich bei Jugend musiziert mit ihren Schülerinnen und Schülern sind. Ich stelle die Folge in die Shownotes, ist ja gerade wieder brandaktuell und ganz heiß, das Thema Jugend musiziert. Das merkt man immer, die Folgen haben dann plötzlich wieder ganz viele Streams drauf. Also sie haben sowieso alle immer durch die Bank weg Streams, aber dann plötzlich so zu Jugend musiziert, dann schnellt diese eine Folge, die 36, das glaube ich, die schnellt dann wieder hoch. Und die beiden haben das in der Tat sehr schön beschrieben, wie du diese Klasse so zu einer Gruppe formst, dass sie auch gegenseitig sich unterstützen, dass sie mitfiebern mit den anderen. Das ist einfach toll, wie sie so erzählt haben, wie aus diesen ganzen einzelnen Köpfen dann so ein kleines Team wird. So ist der Unterricht dann ja auch gleich nachhaltiger, womit wir wieder eine harte Kurve in Richtung Thema genommen haben.
Du brauchst ja einen Humus dafür, nicht? Wir wollen ja nicht einzelne Leute abrichten, dass sie wettbewerbssicher werden, sondern, also meine Referenz ist die Blockflötenklasse in Wolkersdorf, die ist Legende, weil die gewinnen immer alles, ne? Aber die gewinnen immer alles, weil die hat 60 Schülerinnen und Schüler, diese Kollegin, und die spielen alle toll. Die spielen alle toll. Und dann, da war die Frage auch im Rahmen des Projekts, was ist das Geheimnis? Und das Geheimnis ist soziale Lerndynamik peer-to-peer. Das Geheimnis ist, dass die, also äußerlich betrachtet, sich überhaupt nicht in ihre Stundenpläne hält. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, weil das in der Diskussion immer noch nicht wirklich durchgedrungen ist, dass eine gute Musikschullehrkraft einen ganz flexiblen Umgang mit Stundenplan und Ressourcen hat, damit diese Dynamik entsteht. Und dafür dann immer eine Musikschulleitung braucht, die den Rücken frei hält. Ne?
Ja, aber vielleicht sollte man doch mal drüber sprechen, weil es doch auch so wichtig ist, dass man auch das Künstlerische sieht und dass man auch diese Freiheiten sieht und was diese Freiheiten Gutes bewirken. Wir hatten ja auch gerade eine Folge 62 mit Volker Gerland und Stefan Prophet zum Thema, ja, was war das eigentlich? Musikschule als attraktiver Arbeitsplatz. So haben wir es, glaube ich, genannt am Ende. Wo wir lange über Wertschätzung gesprochen haben, Wertschätzung von Lehrkräften, von ihrer künstlerisch-pädagogischen Arbeit. Gab übrigens ganz, ganz viel Rückmeldung. Vielen Dank an dieser Stelle. Ich habe mich bemüht, alles zu beantworten. Ja, Freiheit und Wertschätzung.
Ja, das finde ich ganz wichtig, weil du brauchst, wenn du diese tollen Lehrkräfte fördern willst, du brauchst Musikschulleiter und die verstehen, warum die Freiräume essentiell sind für die Qualität der Musikschule und die auch verstehen, dass die Musikschule als Institution eine ist, die eben anders als die Regelschule oder die Pflichtschule, ich meine, allein schon die Begriffe zeigen ja was, ne? Ja, oder Regelschule, ne? Dass sie eine Institution ist, die natürlich Regeln vorgibt, sie ist öffentlich finanziert, sie braucht eine Verbindlichkeit. Gleichzeitig aber gibt es die ganze Zeit Lehrkräfte und gerade die Guten sind das, ja, die sich an diesen Regeln reiben, die mit diesen Regeln also sehr flexibel umgehen.
Und schon allein für Schülerinnen und Schüler zu erleben, dass sich mein Lehrer, meine Lehrerin eben nicht an diese Regeln hält. Ich finde, das ist immer so ein cooler Moment im Unterricht, wenn die Kinder und Jugendlichen dann merken, hey, da verhält sich meine Lehrkraft gegen die Regeln für mein Lernwohl. Und das finde ich einen echt tollen Moment. Das ist so ein Moment, wo du nochmal wirklich richtig zusammenwächst mit diesem jungen Menschen.
Ja, aber das muss man verstehen. Also es gibt für die Schule in der Bildungswissenschaft gibt es einen legendären Aufsatz von Andreas Helmke über die Antinomien des öffentlichen Schulwesens.
Ich werde das suchen, Peter, und in die Shownotes stellen oder dir auf den Wecker fallen und den Link schnorren.
Beispielsweise, ja, ist ein Klassiker, den kennen alle Bildungswissenschaftler. Also beispielsweise, du machst einen tollen Deutschunterricht, der literaturorientiert ist, und dann kommt die Zentralmatura bei uns in Österreich und da geht es überhaupt nicht in Literatur. Ja? Das ist die Vorgabe und am Schluss ist eine Matura zu machen, ein Abitur zu machen, das nichts mit dem zu tun hat, was du vielleicht als engagierte Deutschlehrerin praktiziert hast. Ne? In der Schule gewinnt immer das System. In der Schule gewinnt immer die Vorschrift. In der Schule gewinnt immer das Ministerium letztlich. Ne? Und das ist in der Musikschule anders. Die Musikschule macht auch Vorgaben. Und dann gibt es eine Praxis, die sich an diesen Vorgaben reibt. Ich sage gar nicht mal, dass sie ganz außerhalb der Vorgaben steht oder dass sie die ignoriert oder dass sie die bekämpft. Oder so. Sie reibt sich daran. Ja, und Herrgott, dann können wir die Vorgaben ändern. Und da könnte ich jetzt viel erzählen. Ich habe das mal mit Oberösterreich erlebt, das ist auch ein großes Musikschulwesen. Die hatten ganz strikte Vorgaben und es zeichnete sich ab, dass sich unendlich viele Lehrkräfte daran nicht gehalten haben. Also Berichtspflichten und genaue Einhaltung des Stundenplans. Und dann hatte der Leiter des Musikschulwesens auf Landesebene die Weisheit zu sagen, wir laden alle diese Lehrkräfte ein zu einem Modellversuch. Die sollen jetzt mal sozusagen offenbaren, was sie wirklich tun.
Okay.
Dafür hat er mit der Uni kooperiert, das haben wir 2 Jahre gemacht. Und dann hat es ein Handbuch gegeben des Musikschulwesens, also der Träger des Musikschulwesens, zu flexiblen Unterrichtsformen. Und plötzlich waren die starren Vorgaben, die es nur 2 Jahre davor gegeben hat, völlig transformiert. Und das ist Musikschule. Also wenn man das philosophisch sagt, die Schule ist antinomisch, das sind unauflösbare Widersprüche. Ja. Und als einzelne Lehrkraft bist du letztlich verloren. Ja. Die Musikschule ist dialektisch, das ist die Einheit der Widersprüche. Da gibt es These und Antithese und dann kann es eine Synthese geben. Dann ändere ich halt die Vorgaben. Ja? Ja. Das geht doch in unserem Bereich relativ leicht.
Ja, und du siehst ja, dass wir einfach diese Freiheit zum Lernen brauchen und zwar nicht nur in den Musikschulen, ja, sondern auch ganz generell im Bildungssystem.
Ja, das wäre schön, ja. Aber das Pflichtschulsystem tut sich einfach wahnsinnig schwer damit. Ja? Und in der Musikschule haben wir alle Chancen, das zu realisieren.
Ja, dann könnten wir doch über kurz oder lang die Pflichtschule in die Musikschule integrieren.
Ja, jedenfalls an unserem Geist partizipieren oder so.
Wir sind ja immer auf Abwegen unterwegs, aber auf interessanten Abwegen. Und eigentlich ruft das hier ja nach einer zweiten Folge. Ich muss mal überlegen, wie ich es mache.
Jetzt aber nochmal zurück zur Nachhaltigkeit. Als das klar war, also wenn wir uns jetzt austauschen, wie wir Unterricht dynamisieren, wie wir die Kinder auf die Weise viel länger in der Musikschule haben, wenn wir die Ensemblearbeit nochmal ganz neu beleuchten, wenn wir gemeinsam darüber nachdenken, wie bereichert das jetzt die Gemeinde, wie gehen wir in jeden Winkel des Gemeindelebens und durchdringen den mit unseren Angeboten und wie machen wir das Haus schöner, dass man sich da aufhalten wird. Ne? Also dieser Dreiklang, ja. Unterricht, dynamisch, also lebendiger Unterricht, vielfältige Vernetzung mit Communities, Bereicherung der Gemeinde und ein schönes Haus. So. Zweite Lehrerversammlung, wo die ersten Ergebnisse vorlagen, plötzlich waren alle für das Projekt.
Na, siehe da, so schnell kann es gehen.
Also auf der ersten waren sie noch beleidigt, weil wir ihnen diese 200.000 Kilometer vorgerechnet haben und wir alle dachten, wir stehen ihm im Rücken zur Wand und müssen uns jetzt rechtfertigen, dass ich mit dem eigenen Auto fahre, wenn ich meinen Kontrabass transportieren will. Und bei der zweiten Versammlung war irgendwie klar, es geht um die Verbesserung unserer Arbeit, die dann ressourcenschonende Effekte hat. Und jetzt sind alle dafür.
Jetzt kommt etwas, was wir bei Vollmotiviert noch nie gemacht haben. Es wird einen zweiten Teil dieser Folge zum Thema Nachhaltigkeit mit Peter Röpke geben. Die Alternative hierzu wäre gewesen, viele spannende Aspekte aus diesem Gespräch herauszunehmen und ja, mein Gespräch mit Peter Röpke einfach sehr zu straffen. Aber ich glaube, das können wir wirklich mal sehr gut wagen und ausprobieren, wie ein Zweiteiler bei euch ankommt. Lasst es uns doch wissen, wie ihr dieses Gespräch Teil 1 empfunden habt. Zum Beispiel per Mail an podcast@shot-music.com. Den nächsten Teil dieses Gesprächs findet ihr als Folge 64 auf dem Kanal von Vollmotiviert. Natürlich wie immer überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr, bevor ihr weiterhört, noch ein bisschen was von Peter lesen wollt, dann kann ich euch sehr die Üben und Musizieren 525 empfehlen. Das Schwerpunktheft zum Thema Nachhaltigkeit. Ganz toll und sehr gelungen auch darin der Beitrag von Caroline Schmidt-Weidmann. Der heißt Erlebnisräume. Bildung für nachhaltige Entwicklung als Aufgabe musikalischer Bildung. Dann gibt es einen sehr spannenden Artikel von Sarah Beimdieke und Julian Kaskel zum Thema Klimawandel im Hörsaal, Unterrichtserfahrung in der universitären Lehre aus musikwissenschaftlicher Perspektive und den wunderbaren Artikel Nachhaltig gestimmt, was Lernende mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit an Musikschulen beschäftigt von Claudia Höpfel, Anne Fritzen und Stefanie Djubak. Bleibt uns gewogen bei Vollmotiviert. Ich freue mich, eure Christine Thielemann.